Lauren.
Hallo Sebi.
Und hallo an alle da draußen zu einer neuen Folge Let's Dive into Resident Evil 4 Remake. Wir sind in Kapitel 12 angekommen, dem letzten Kapitel im Schlossbereich des Spiels. Am Ende des letzten Kapitels hat Leon vom sterbenden Louise in einer sehr dramatischen Szene noch den Schlüssel für dessen Labor bekommen, mit der Nachricht, dass dort sich die Heilung befindet, die Leon und Ashley brauchen, damit sie lebend von der Insel wegkommen. Und Leon schwört nun quasi am Anfang von Kapitel 12 mehr oder weniger Rache. Er sagt, damit wird Krauser nicht davonkommen und macht sich auf zu einem zweiten Aufzug. Irgendwie auch wieder so eine seltsame Konstruktion. Die fahren aus den Minen mit einem Aufzug hoch in so einen kleinen Raum, wo gerade genug Platz ist für einen epischen Messerkampf. Und daneben ist gleich der nächste Aufzug, der dann wieder weiterführt.
Das und
ist
so viele
alles Kisten. Ist ein bisschen weird.
Dieser ganze Raum ist voll mit Kisten. Dümmster Lagerraum ever.
Die teilweise zu groß sind, als dass in die Aufzüge passen
würden. Genau.
Wie sind die da überhaupt hingekommen? Aber okay.
Ja, so
der Weg nach oben im ja, genau. Auf dem Weg nach oben ruft dann Ashley, so wollte ich schon sagen, Ada nochmal kurz an und sagt, hey du Leon, übrigens, ich kann es nochmal bestätigen, Ashley ist an der Spitze des Uhrenturms, wenn du sie retten willst, musst du da hingehen. Jetzt hat Leon also auch wieder ein Ziel. Nicht, dass es andere Wege geben würde, die er von hier aus gehen könnte, aber ja, jetzt wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Wobei, was ich gerade gesagt habe, stimmt nicht ganz, denn hier gibt es tatsächlich wieder Backtracking-Möglichkeiten. Man kann hier tatsächlich wieder in Gebiete, in denen man schon mal war, rein optional und findet neue Infos und Schätze und sogar neue Gegner wieder, was ich ganz schön finde. Hast du das gemacht?
Viele Gegner, ja genau. Und als ich es gestern wieder nochmal revisited habe, habe ich mir das alles nochmal angeguckt, habe auch diese ganzen Händlermissionen nochmal wieder abgegrast. Da, mir ist gar nicht klar gewesen, dass wir haben in dem Kapitel drüber geredet, vor dem Labyrinth, dass diese Mission, wo man dieses Juwel finden muss, ja da erst diesen Auftrag, den kriegt man ja erst da. Das heißt, man muss eigentlich wieder bis zum Labyrinth zurück, um diesen Auftrag mit diesem Juwel, was die Krähe geklaut hat,
Der zerkratzte Edelstein da.
Genau.
Ah,
den Auftrag
das dafür nicht mehr.
Man erst da, also super spät. Und dann in die andere Richtung, nochmal zurück in den Thronsaal, soll man das Bild von Salazar verschandeln, wo ich natürlich auch erstmal das Ei auf seinen Vater geworfen habe. Weil das ist die Option, die du haben sollst, das, was du tun sollst, ist da quasi ein Ei drauf zu werfen. Ist natürlich nicht besonders klar gesagt. Ich habe natürlich erstmal drauf geschossen oder eine Granate drauf geworfen, weil wie man es halt so macht in Resident Evil. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, ach, deswegen laufen hier zwei Hühner rum. Und genau, dann diese ganze Backtracking-Geschichte, einige neue Gegner. Man trifft nochmal einen von diesen roten Kerlen, die ja die Köpfe platzen lassen können mit diesem Schwingungsgedöns und kann eine von diesen kleinen Schatzkämmerchen mit diesem Würfelschlüssel aufmachen, ganz am Anfang. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass man da wieder hinkommen kann, bevor man den, ach so, nee, das hätte man schon vorher machen können, fällt mir gerade auf. Egal, genau, ich habe das alles an dem Punkt gemacht, viel, viel Backtracking und auch wieder gesehen, dass ich viel, viel Sachen vergessen habe auf dem Weg, wo ich jetzt nicht mehr hinkomme, aber hey.
Ja, im Endeffekt öffnet sich quasi nochmal so das ganze Schloss. Bevor es jetzt zum Finale geht, darf man an der Stelle, wenn man will, wirklich nochmal ganz an den Anfang laufen. Man kann nochmal über die Burgmauer, man kann nochmal alles erledigen, was man vergessen hat davor. Das habe ich ja auch schon ein paar Kapitel früher mal gemacht. Aber was jetzt eben neu ist, ist, dass man auch nochmal in den Thronsaal kann, indem man ja eigentlich nur in eine Cutscene reinstolpert. Den durfte man bisher ja noch nicht selber betreten, sondern das war die Cutscene, in der Leon in den Brunnen geworfen wird, mitten im Thronsaal von Salazar und dann eben unten in diesem dunklen Keller ist. Da können wir jetzt wieder optional hingehen. Der Raum mit den beiden Wolverine-artigen blinden Gegnern ist jetzt auch neu bestückt mit ganz vielen Gegnern, die so diese Turbo-Spinnenplagger auf ihren Rücken haben. Und wenn man sich dann nochmal durchkämpft, dann kommt man als Belohnung eben in den Thronsaal. Da kann man sich erstens, so als kleine Referenz zum Original, auf den Thron von Salazar setzen und dann nimmt Leon so diese Clockwork Orange-mäßige Sitzposition ein, die man ja schon aus dem Original kennt. Da war es noch Sedlars Thron, aber mein Gott. Und man findet da witzigerweise auch sehr viel Hintergrundinformation zu Salazar, was ich ganz interessant finde. Man findet so ein Tagebuch von ihm, dass er drüber schreibt, wie er seine eigene Familie verachtet, weil sie den Glauben der Los Illuminados ablehnen und er wird seine Familie quasi in den richtigen Weg leiten und wie sehr er seinen Vater dafür hasst, dass er den Glauben ablehnt. Und als kleines, schönes Environmental Storytelling finden wir in dem Thronsaal eben auch Gemälde von seiner Mutter, seinem Vater und von ihm. Und in dem Gemälde seines Vaters steckt ein Dolch, den man auch looten darf. Den kann man dann auch wirklich mitnehmen als Ersatzmesser. Aber es ist natürlich schön, so klein nochmal, so in der Kleinigkeit nochmal unterstrichen, wie sehr er seinen Vater verachtet hat und so. Das ist schon alles ganz nett gemacht. Nett finde ich auch, dass da nochmal so eine Schatzkiste ist, in der man diesen Würfelschlüssel benutzen darf. Und in dieser Schatzbox ist ein goldenes Ei. Das kann man theoretisch eben benutzen, um die Nebenquest zu erfüllen, von der du schon geredet hast, dass man ein Ei auf sein Bild wirft. Das ist ja was, das der Händler von einem möchte. Aber es ist auch so ein bisschen schon ein Hinweis auf eine ziemlich witzige versteckte Referenz. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht. Zu dem Bosskampf kommen wir noch. Aber Eier, jetzt wo man es weiß, können einem ja den Bosskampf gegen Salazar sehr stark erleichtern. Aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Ja genau, ansonsten gibt es da eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Ein bisschen Schätze, ein bisschen Informationen. Und auf dem Rückweg durch den großen Ballsaal, in dem die Insekten am Anfang waren, tauchen wieder nochmal ein paar Insekten auf. Aber dann, ne, kann man im Grunde schon weiter zum Uhrenturm. Also man kann so viel, ne, wie gesagt, man kann hier alles nochmal backtracken. Der Thronsaal ist quasi das einzige neue Gebiet, in das man jetzt optional darf. Ansonsten, ja, gibt es nicht mehr viel zu erledigen, glaube ich.
Ja, genau, dann geht's in Richtung Glockenturm. Also dann hast du die Möglichkeit, mit so einer Seilbahn in Richtung Glockenturm zu fahren. Und ja, es ist auch sehr ähnlich zu der Szene vom Original, wo du, glaube ich, auch mit der Seilbahn zum Glockenturm fährst.
Ich weiß nicht mehr genau, wie man im Original zu dem Glockenturm hinkommt. Kommt da nicht im Original davor noch dieser andere Glockenturm, in dem man so Holzstäbchen aus den Zahnrädern schießen muss oder so, damit eine Zugbrücke runtergefahren wird? Ich bringe die Reihenfolge der Orte aus dem Original ein bisschen durcheinander. Aber auf jeden Fall gab es auch im Original diese weirde, es ist ja, glaube ich, eher so eine Einschienenbahn oder sowas, ne? Nicht wirklich eine Seilbahn.
Stimmt, ja.
So eine Monorail. So eine ganz seltsame Konstruktion, mit der man da quasi rüberfährt über den Canyon zu dem Turm, den man eben im vorletzten Kapitel schon durchs Fenster bewundern durfte.
Ja. Genau.
Genau, es ist weird. Man fährt da mit seiner seltsamen Konstruktion auf jeden Fall rüber. Und ich könnte jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr sagen, ob es eine Seilbahn oder eine Einschienenbahn ist. Aber es ist auch relativ egal. Es ist eine kleine verzierte Gondel. Und in diesem Uhrenturm wird dann irgendwie sehr viel, was auch im Original so ähnlich vorkam, zusammengewürfelt, nur anders. Das ist irgendwie eine sehr wilde Stelle. Am Anfang treffen wir schon mal Salazar, der steht so ein bisschen erhöht, schon Stockwerk über uns und sagt nur kurz irgendwas von wegen so, hier, Kennedy ist da, fangt ihn. Und dann geht der Kampf schon los und wir kämpfen uns durch Horden von Gegnern und wir sehen schon, dass gleich am Anfang die ersten paar Stockwerke so eine mehrere Meter hohe Steinstatue von Salazar steht. Die witzigerweise genauso aussieht, wie Salazar im Original ausgesehen hat. Also dieser kleine Kerl mit dem Dreispitzhut, nicht diese gepuderte Perücke wie im Remake. Und am Anfang denkt man sich noch nicht viel, aber wenn man sich dann so die ersten paar Stockwerke im Turm nach oben gekämpft hat und auf Kopfhöhe der Statue ist, dann fängt die auf einmal an, den Kopf zu bewegen und Feuer nach einem zu spucken. Und da haben sie meiner Meinung nach, das ist vielleicht, das zweite ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber da haben sie meiner Meinung nach natürlich die legendäre Statuenverfolgungssequenz aus dem Original, wo sich die Statue noch viel mehr bewegen konnte und Leon dann in so einer Quicktime-Event-Szene über so einen langen Pfad richtig verfolgt hat. Ein total bizarrer, steinerner Roboter. Und den Lavaraum so ein bisschen zusammengeworfen, wo es so kleine feuerspeiende Drachenstatuen gab eigentlich. Und das haben sie irgendwie hier zusammengeworfen zu so einer großen Steinstatue, die Feuer spucken kann. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lame. Ich finde diese komplett albernen Over-the-Top-Geschichten aus dem Original schon lustig.
Absolut.
Aber ja, hier haben wir das bekommen. Okay.
Es wurde gerecycelt, was ja Fan-Favorites auch waren. Aber ja, ich dachte mir auch, das ist mit dem Feuerspucken, das hätten sie sich vielleicht ein bisschen sparen oder ein bisschen anders machen können, weil es ja jetzt auch nicht wirklich irgendwelchen spielerischen Benefit bringt oder so. Also, ja.
Ja, es sind ja auch nur so zwei kleine Pfade, wo man von dem Feuer überhaupt betroffen ist. Ansonsten spielt es eh nicht wirklich eine Rolle eigentlich. Ist halt so eine nette kleine Referenz wieder. Man kann es nutzen, damit Gegner angezündet werden. Das ist ganz nett, aber ansonsten, ja, genau. Bringt nicht sehr viel. Wusstest du übrigens, damals wusste ich es natürlich noch nicht, aber jetzt mittlerweile, dass man ganz am Anfang, also so auf halbem Weg zum Kopf der Statue, kann man im Hinterkopf der Statue so einen leuchtenden roten Knopf kaputt schießen und dann spuckt die kein Feuer mehr, dann funktioniert die nicht mehr. Man kann die quasi deaktivieren und sich diesen Part ein bisschen erleichtern zumindest.
Nee, wusste ich noch nicht. Das ist schon wieder eine spannende Erkenntnis hier durch den Podcast. Sehr gut.
Ja, das sind so diese Profi auf S+ schaffen Tipps, die man so mitnimmt, wenn man das versucht. Genau. Ja, genau. Dann kämpft man sich noch ein bisschen weiter durch. Dann kommt eine Passage, die ist eigentlich wieder fast 1:1 aus dem Original, weil hier rollen quasi die Gegner dann so riesige Metallkugeln, diese große Wendeltreppe runter, die einmal an der Außenmauer des Turms, also innen, aber an der Außenmauer des Turms so spiralförmig nach oben führt. Da muss man immer wieder über so kleine Balkone ausweichen, wenn die Eisenkugeln vorbeirollen. Da kommen natürlich auch immer wieder Gegner, die einem entweder ein bisschen aufhalten, was es einem schwer macht, Balkone zu erreichen. Gleichzeitig kann man die natürlich auch schön so hinlocken, dass die selber von den Kugeln überrollt werden. Das ist schon eine ziemlich lustige Passage. Und später, wenn man es dann geschafft hat, den Hebeldrücker ganz oben von dieser Wendeltreppe zu töten, dann kriegt man selber die Kontrolle über diese Eisenkugeln. Und netterweise spawnt das Spiel dann sogar unten nochmal ein paar Gegner, die hochlaufen, extra, damit man die überrollen darf. Das ist schon sehr schön.
Das stimmt, ja. Das macht es schon Spaß, die Stelle. Auch wenn du hier wieder runter gehst, du kannst diese Stelle mit dem feuerspuckenden Kopf überspringen, weil diese Eisenkugel eine von den Barrieren wegräumt. Und dann kann man wieder ganz nach unten laufen, weil ich nämlich am Anfang da den Schatz vergessen habe, weil dieser Turm ist voller Schätze. Und es ist so gemein, weil auf der Karte stacken die natürlich alle aufeinander. Man kann nicht,
also man weiß nie, auf welcher Ebene die sind quasi.
Genau, es ist ein bisschen tricky, das rauszukriegen. Und natürlich habe ich, als ich fast ganz oben war, festgestellt, dass ich ganz unten einen vergessen hatte. Und genau, wieder komplett die ganze Wendeltreppe wieder runtergelaufen. Und da war es sehr schön zu sehen, dass da der eine Barriere weggeräumt wurde von so einer, wahrscheinlich der ersten Eisenkugel. Und genau, kommt man relativ entspannt hoch und wieder runter.
Das ist sehr gut. Man kann auch, weil es gibt ja dann, nachdem man an diesem Hebel vorbei ist, kommt man zu einem Aufzug. Und wenn man den aktiviert, dann beginnt quasi nochmal eine eigene Passage, die es im Original schon gab. Eine ziemlich nervige und schwierige Passage, finde ich, die aber im Original, finde ich, noch schlimmer war. Aber bevor man das macht, wenn man es richtig timet und sich beeilt, kann man nämlich noch einen sehr gefährlichen Gegner mitnehmen mit den Eisenkugeln. Weil in dem Moment, wo du am Aufzug den Hebel drückst, dass der hochfährt, spawnt unten nochmal so ein roter Kuttenkerl, der mit seinen Gebeten die Köpfe von normalen Gegnern platzen lassen kann, damit die noch gefährlicher werden. Und wenn man das perfekt timet, dass man den Hebel drückt und so eine Metallkugel loslässt und dann runterspringt und sofort den Aufzug aktiviert, ohne irgendwas anderes zu machen, dann erwischt die Eisenkugel den roten Mönch noch, bevor er an seinem Balkon steht zum Beten. Und damit macht man sich die Aufzugpassage nochmal um einiges leichter. Natürlich auch ein Trick, den ich erst wieder sehr viel später gelernt habe. Nicht bei meinem ersten Playthrough, wo ich es echt hätte brauchen können. Aber ja, das ist schon ziemlich nett gemacht. Es gibt so viele kleine Tricks und Techniken und so, wie man sich das Spiel erleichtern kann. Das ist schon toll. Ob das mit der Eisenkugel und dem roten Mönch jetzt Absicht ist oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber es gibt eben auch, wie mit dem Schalter für die feuerspeiende Statue und sowas, sehr viele kleine Tipps und Tricks. Das ist schon schön, dass die so viel da eingebaut haben.
Finde ich auch, ja. Also es ist super, super nett, solche Sachen. Vor allem diese Passage mit dem Aufzug. Du kriegst ja, glaube ich, auch ein Achievement, wenn du diese Passage mit dem Aufzug schaffst, ohne dass ein Gegner in den Aufzug reinspringt. Und
Ja, beziehungsweise glaube ich, wenn mehrere Gegner gleichzeitig auf dem Aufzug sind, dann bleibt der stehen und fährt nicht weiter. Der hat so eine Maximallast. Mhm. Und ich glaube, es geht darum, dass der immer durchfährt. Es dürfen schon Gegner drauf sein, aber nie mehr als drei gleichzeitig oder irgendwie sowas.
Ja, und das macht es natürlich deutlich einfacher, wenn man den Roten schon vorher einmal weggerollt kriegt. Das ist so einfach. Ja, ein weiteres Good to Know.
Das ist schon wirklich eine gemeine Passage. Im Original gehört die für mich zu einer der schwierigsten Passagen überhaupt. Da habe ich immer wieder Probleme gehabt. Jetzt im Remake finde ich es nicht mehr ganz so schlimm, aber ich bin da auch einmal gestorben, weil man fährt eben mit diesem sehr langsamen Aufzug. Das ist einfach nur eine offene Plattform, so muss man sich das vorstellen, die von vier Seilen hochgezogen wird. Dann fährt man quasi diesen Turm hoch, der immer noch so spiralförmige Gänge und Plattformen hat. Überall stehen Armbrustschützen, die einen beschießen, was super nervig ist. Und dann springen eben auch immer wieder Leute auf diese Plattform. Und dann kommen auch, wenn man den ersten besiegt hat, macht es einem das ein bisschen leichter. Aber später weiter oben kommt dann noch so ein zweiter roter Kuttenmönch, der dann wieder betet. Und dann platzen denen auch noch alle die Köpfe. Und das ist schon eine ziemlich gemeine Passage. Da muss man schon sehr aufpassen. Ich bin da tatsächlich bei meinem zweiten Versuch fast komplett ohne Heilmittel und Munition oben angekommen. Ich habe mich echt so von Loot Drop zu Loot Drop gehangelt. Ich habe dann wirklich, also es war wirklich so, ich war so gut wie tot. Mein Bildschirm hat schon rot geleuchtet, ne? Leon war fast tot. Einen Gegner habe ich noch schnell erschossen und der hat Heilkraut genommen. Also pfeife ich mir das Heilkraut rein und der schießt den nächsten mit meinem letzten Pistolenschuss und der droppt Pistolenmunition. Und so bin ich da wirklich, habe ich mich durchgehangelt und habe es dann eben beim zweiten Mal geschafft. Aber das war schon eine verdammt harte Stelle auch.
Ja, das glaube ich ja. Das ist auf Hardcore, Es ist sehr mutig von dir, das gleich auf den ersten Versuch auf Hardcore durchzuspielen.
Ja, im Englischen, im deutschen Text ist es witzigerweise anders, aber im englischen Beschreibungstext der Schwierigkeitsgrade steht, dass Hardcore für die ist, die das Original Resident Evil 4 gespielt haben, für den klassischen Schwierigkeitsgrad. Und ich dachte mir so, ach ja, guck, das klingt doch nach meinem Schwierigkeitsgrad. Und spätestens bei der Hütte habe ich gemerkt, dass das super sehr viel schwerer ist als das Original auf normal. Aber ja, gut. Ich habe mich dann durchgekämpft. Es war eine coole Erfahrung, muss ich sagen, das schon. Aber ja, war schon krass. Beim ersten Playthrough zum ersten Mal ist Hardcore schon echt Hardcore, ja. Macht seinem Namen alle Ehre.
Ja, genau. Wir fahren weiter bis ans Ende vom Aufzug. Dann geht diese super witzige Klappe auch von diesem Aufzug, was ungefähr diese Stacheln auf einer Seite sind, die ungefähr 20 Zentimeter hoch sind, aber dann in den Boden fahren, damit wir da drüber laufen können. Da könnte ich mich jedes Mal drüber kaputt lachen. Also nicht immer bis zur Kniehöhe von Leon geht dieses Gitter, das uns auf dieser Plattform hält. Und genau, dann läuft man oben über ein paar Stege im Glockenturm und raus aus der Tür und hat dann einen sehr schönen Blick über diesen Ballsaalbereich, wo wir ja herkommen, wo dieser Hive auch war, wo die ganzen Insektengegner rumflogen. Genau, ich mag das, wenn dieses ein bisschen wie in Resident Evil Village auch, wenn du das erste Mal das Village siehst, diese Reveals haben, wenn du da rauskommst und einfach so ein bisschen was siehst von dem ganzen Level und wo du herkommst und so oder wo du hingehst, ist schon immer ganz schön.
Das gibt auch dem Ganzen so ein bisschen mehr Plausibilität oder so. Ne? Es fühlt sich ein bisschen mehr verbunden an, weil man eben Bereiche sieht, bei denen man schon war oder wo man noch hinkommt. Und weil dieses Burgareal ist ja, wenn man mal drüber nachdenkt, absolut lächerlich gigantisch und unrealistisch groß. Und diese Tunnelsysteme da unten sind total irre einfach. Man fährt ja 5 Minuten mit dieser Minenlore im letzten Kapitel relativ geradlinig in eine Richtung und kommt dann aber ziemlich nah an dem Punkt wieder raus, wo man losgefahren ist. Also nichts macht Sinn. Aber durch so diese optische Verbindung zumindest entsteht dann trotzdem so ein bisschen das Gefühl von, ja, man ist hier in diesem, ich meine, das ist wahrscheinlich die größte Burg Europas, in der man da unterwegs ist, wenn man sich mal ein bisschen, ja, wenn man sich das mal logisch anguckt. Aber gut,
Vor allem auch, wenn du dir dann die Familie anguckst und denkst, okay, vielleicht ist Salazar nicht der Irreste von den Ganzen gewesen, wenn du überlegst, dass da ja jede Generation irgendwie gigantische Dinge mit angebaut haben muss, damit das so groß wird. Also es ist total crazy, aber es ist irgendwie lustig, auch wenn du das mal so architektonisch betrachtest.
Nach dem Uhrenturm kommt noch mal eine echt gemeine Passage, finde ich. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber das sind dann so wackelige Stege, über die muss man drüber gehen. Da darf man nicht sprinten, sonst bricht alles zusammen und man stirbt. Und in dem Moment, wo man auf diesem Steg steht, spawnen hinten drei Armbrustschützen, die aus so einer kleinen Höhle rauslaufen und fangen an, auf dich zu schießen. Und du darfst natürlich nicht sprinten, weil sonst bist du instant tot. Das ist noch mal, weißt du, so Der letzte Tritt ins Gemächt, nachdem er den Aufzug gerade so hinter sich gebracht hat, machen die dann das noch schnell. Ich weiß gar nicht, ich bin an der Stelle nie gestorben, aber ich hoffe mal, es gibt ein Autosave-Game nach dem Aufzug, weil das wäre sonst mega gemein.
Ich bin beim ersten Mal nicht, ich habe das überhaupt nicht registriert, dass ich da drüber gehen muss, sondern ich bin einfach drüber gegangen. Ich habe die Armbrustschützen vorher weggesnipert, weil die stehen da relativ schön, man kriegt die vorher weg, wenn man will. Das heißt, man kann dann einfach drüber gehen über diesen Bereich und war dann überhaupt kein Stress mehr. Und beim zweiten Mal durchspielen bin ich da schnell drüber gelaufen, weil ich dann natürlich, ach ja, Stelle kennst du ja schon, Lauf. Und dann bin ich tatsächlich durchgebrochen. Das geht ganz, ganz schnell. Und es gibt ein Autosave dann oben, wenn du quasi aus der Tür rauskommst, glücklicherweise.
Das wäre mega gemein sonst, ja. Ja genau, nach dem paar Armbrustschützen gibt es dann noch so einen Händler, da kann man ein bisschen noch sein Inventar managen, es gibt noch 2, 3 Kisten und Schätze, die man finden kann, damit, was auch dringend notwendig war, aber wie gesagt, ich hatte nach der Aufzugsequenz gar nichts mehr, da habe ich wenigstens wieder ein bisschen Munition und Heilmittel mir zusammengespart oder gesucht und dann steht man vor dem großen Tor zum nächsten Bosskampf und der Bosskampf, das war so... Es gab auf Hardcore beim ersten Playthrough ein paar Passagen, die schwerer waren, aber der Hüttenkampf und dieser Boss, der uns jetzt bevorsteht, waren die absolut krassen Schwierigkeitsgradspitzen. Und auch hier bin ich, ich habe mir das Video von meinem ersten Playthrough nochmal durchgeguckt. Ich bin 7-mal gestorben bei dem Boss, bevor ich ihn dann beim 8. Mal geschafft. Nee, beim 6. Mal habe ich ihn dann geschafft, ja. Genau, das war schon sehr, sehr hart. Und ich würde auch sagen, das ist auch so ziemlich der, auch vom
Schwächt und irgendwann stirbst du halt, sondern wenn du einfach zu nah an dem drin bist, gibt es das erste Mal sehr lustige Szene, wo er dich schnappt, einmal hochwirft und dann einfach zuschnappt und dann war's das. Aber wenn du das 4., 5. Mal gesehen hast, dann Gott sei nur noch
an. So lustig. Genau. Ja. Das ist schon echt unangenehm. Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja echt auch, also der Bosskampf geht ja schon mal sehr lustig, finde ich, los, weil man betritt ja quasi diesen großen Saal und da stehen gerade eben Krauser und Salazar und Ashley und Salazar sagt so, hier hast du jetzt Ashley, damit du sie zu Settler bringen kannst als Geschenk des Hauses Salazar und so weiter. Und während Krauser sich mit Ashley davonmacht, dreht sich Salazar um und hält so seine Rede und sagt so, Leon S. Kennedy, sie hätten sich nicht in den Weg des glorreichen Lord Settlers stellen sollen. Und währenddessen sagt Leon dann so, du redest zu viel und schießt ihm einfach in den Kopf. Das während er mitten in seinem Bösewicht-Dialog ist und das fand ich schon sehr lustig. Und dann stürzt quasi Salazar so laut fluchend in den Abgrund hinter sich und kommt dann natürlich als stark mutierter Blob wieder. Im Endeffekt so ein bisschen eine Neuinterpretation von dem Salazar-Boss, den wir aus dem Original kennen. Da ist er ja quasi mit der Plagger-Königin fusioniert und ist dann wie so das Zentrum einer Blume aus diesem Mutterparasiten rausgewachsen und einer von seinen beiden Bodyguards, dieser Alien Predator, ist noch mit verschmolzen mit dem Ding und das war irgendwie super weird, aber alles an eine Wand gewachsen wie eine große Blume und stationär. Und jetzt haben wir wieder also es sieht wieder so aus, als wäre er im Zentrum von einer dreiblättrigen Blume, nur dass die Blume jetzt mehr so sein Maul ist und er ist nicht mehr an die Wand gewachsen, sondern über Tentakel kann er sich wie so ein Schleimmonster quasi so durch den Raum schwingen und bewegen und ist sehr mobil jetzt im Gegensatz zum Original und spuckt immer wieder so schwarze Flüssigkeit, die super viel Schaden macht, so von oben nach unten oder links nach rechts. Die Arena ist über so zwei Ebenen verteilt, über mehrere Treppen. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, wo man in Deckung gehen kann, aber das ist alles schon ziemlich gemein. Der deckt mit seinen Angriffen sehr viel Fläche ab. Es ist wirklich schwer, den auszuweichen. Und dann, wie du schon gesagt hast, ne, geht er manchmal nah ran und dann kann er dich jederzeit One-Hit killen. Und der steckt so unglaublich viel ein. Es ist ziemlich offensichtlich, dass quasi Salazars mutierter Körper die Schwachstelle ist, die so in Mitte des Mauls ist. Aber alles andere, ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt großartig Schaden macht, wenn man nicht ihn trifft, sondern irgendwas anderes. Und er ist so ein Bullet Sponge. Ich habe ja gesagt, nach dem Aufzug habe ich fast meine ganze Munition verschossen, bis auf, glaube ich, 12 Schuss Magnum, die ich mir extra aufgehoben habe. Aber das hat dem gar nichts gemacht, gefühlt. Überhaupt nichts. Es ist wirklich krass, wie viel der eingesteckt hat.
Ja, glücklicherweise gibt es einige Munitionskisten und Dinge, die dann da rumliegen. Aber ich dachte mir auch gestern, dass ich habe, glaube ich, alles an Granaten draufgeworfen, alles leer geschossen. Das Einzige, was ich dann zum Schluss noch übrig hatte, waren dann, glaube ich, für die normale Pistole einfach irgendwie 12 Schuss oder so und alles andere war leer. Dabei hat das Inventar war noch nie so leer nach einem Fight Feeder.
Das ist schon echt super gemein. Was ich dann im Kampf noch rausgefunden habe, was ein bisschen geholfen hat, war, dass man ihm Granaten in den Mund werfen kann. Dann geht er ziemlich schnell down und man darf so eine Messerfinisher machen. Aber auch das hat mir letztendlich nicht geholfen. Also ich habe es einfach nicht geschafft, den fertig zu machen. Es war unglaublich, wie viel der eingesteckt hat und wie viel der ausgeteilt hat. Und nach dem, eben wie gesagt, 5. oder 6. Mal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, war ich dann so frustriert, dass ich alles verkauft habe, was ich nicht unbedingt brauchte. Ne, ich hatte noch die Krone im Inventar, die man im Untergrund findet, hatte aber nur 5 von 6 oder 4 von 5, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein Edelstein zu wenig eingesetzt. Und ich wusste halt, dass der Schatz sehr viel wertvoller wird, wenn ich den letzten Edelstein noch finde. Deswegen wollte ich ihn eigentlich nicht verkaufen, aber hab's dann verkauft, hab die Uhr, die ich dabei hatte, auch noch nicht voll mit Edelsteinen verkauft, hab alles verkauft und unter anderem auch das goldene Ei, das ich im Inventar hatte, das ich als Notfallheilung noch dabei hatte, damit ich mir einen Raketenwerfer leisten kann. Und dann habe ich ihn einfach mit dem Raketenwerfer gewone-hitted und so habe ich es dann auch geschafft. Und im Nachhinein ist das natürlich doppelt so bitter, weil mittlerweile weiß ich ja, dass aus irgendeinem Grund Salazar anscheinend allergisch gegen Eier ist oder Eier zumindest überhaupt nicht mag. Und wenn du ihm Eier in den Mund wirfst, macht ihm das massiv Schaden. Und ein goldenes Ei nimmt ihm auf Anhieb, glaube ich, 70% seiner maximalen Lebensenergie.
Wow.
Also ein goldenes Ei und ein normales Ei, glaube ich, reicht, dass er, oder zwei goldene Eier zumindest reichen, dass er instant stirbt. Du kannst ganz am Anfang steht er quasi vor dir und reißt sein Maul auf, zwei goldene Eier rein und er ist instant tot. Hätte ich mir den Raketenwerfer sparen können, wenn ich das gewusst hätte, aber gut.
Cool, ja, das ist spannend, das werde ich auf alle Fälle mal ausprobieren. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, den mit dem Ei zu bewerfen. Das hört sich aber auch wieder an, als wäre das eins von den unsichtbaren Achievements.
Ja, das ist eben lustig, ne? Weil im Thronsaal, über den wir schon geredet haben, findet man eben ein goldenes Ei in der Schatzkiste und man kriegt vom Händler die Aufgabe, sein Gemälde mit einem Ei zu bewerfen und überall sind Hühner, die Eier liegen könnten, zufällig. Und das Spiel gibt einem schon ganz viele Hinweise auf diesen geheimen Trick. Aber natürlich habe ich auch nicht dran gedacht, dass der stirbt, wenn man ihm Eier in den Mund wirft. Wie soll man auch? Aber es ist schon nett gemacht irgendwie. Ne? Dieser geheime Workaround, wie man den sehr schweren Boss vereinfacht, wird schon angeteased, wenn man drüber nachdenkt. Die Verknüpfung muss man halt machen und ich glaube, das haben die wenigsten bei ihrem ersten Playthrough gemacht. Aber ist schon lustig.
Genau, ja, und wenn man dann Eier oder einen Raketenwerfer oder ganz viel Munition dabei hat, dann kriegt man ihn auf Plan. Der ist auch super mobil, vor allem im Vergleich zum Original, wo er ja nur an der Wand klebt und wo man ja ein bisschen in Deckung gehen muss, aber im Prinzip das ziemlich simpel ist, den Impel klein zu kriegen, ist das so schwierig, den auch zu verfolgen, weil der sich ja so mega dreidimensional in dem ganzen Raum bewegt. Und ja, ich habe es regelmäßig geschafft, dass ich ihn aus den Augen verlieren nicht mehr sagen konnte, wo der jetzt genau ist. Genau, aber dann, wenn man das dann geschafft hat, dann über die Zugbrücke, die über die Krauser rausgeht, kann man dann auch die Arena verlassen. Man kriegt noch den
Lippenrouge,
ja, genau. Von ihm. Und genau, dann geht's auch schon auf eine schöne Plattform, wo man einen wunderbaren Blick übers Meer hat. Was wiederum heißt, dass der Glockenturm eher nur so in die Felswand gebaut ist und dann auf einem Level mit dem Gipfel rausgeht. Ja, Architektur in Residenz.
Ja. Letztendlich kann man dann eben so einen kleinen Aufzug nach unten fahren und dann sieht man noch, wie Krauser mit seinem Motorboot davon fährt. Und da habe ich mich auch gefragt, was hat Krauser bitte die ganze Zeit gemacht, dass er so lange gebraucht hat, bis er mit seinem Motorboot wegfährt. Ich meine, gut, ich habe den letztendlich mit dem Raketenwerfer dann relativ schnell besiegt, ne? Aber der Kampf gegen Salazar kann sich schon mal ganz schön in die Länge ziehen. Krauser war echt nicht der Schnellste, wenn man dann seinen Weg nachverfolgt und sieht, wie kurz der Weg eigentlich ist zum Hafen da unten in der Höhle. Aber gut, okay. Liam braucht ja natürlich noch einen Hinweis, damit er weiß, in welche Richtung er hinterherfahren muss. Und dann kämpft man sich eben unten durch in den Keller durch. Da sind noch mal ein paar Ritterrüstungen, aber sonst gibt es da eigentlich nicht viel. Und dann findet Leon eben noch ein zweites Motorboot, das dann glücklicherweise da steht. Nur leider fehlt ihm der Schlüssel, er kann es nicht starten, aber zum Glück kommt wieder Deus Ex Machina-mäßig Ada Wong wie immer in Resident Evil 4 und hat den passenden Schlüssel zum Boot. So endet das Kapitel auch schon.
Auch wieder ein Punkt, beim Standard hast du keine Ritterrüstungen da unten. Weil ich dachte mir nämlich auch gestern, als ich da durchgelaufen bin, Moment, hier war doch noch mal was und deinem Standard gibt's die nicht.
Ach, das ist ja interessant. Nee, genau, auf Hardcore hast du 2 oder 3 Ritterrüstungen, die quasi hinter irgendwelchen Kisten so ein bisschen versteckt auf dich warten. Ist jetzt nicht besonders schlimm, aber ja, genau, die versperren einem dann noch mal ein bisschen den Weg. Aha, interessant, spannend.
Die Frage ist, wo hat Ada den Schlüssel? Er hat die gewartet, bis Leon kommt, hat ihn vorher abgezogen und dann gesagt, ach, by the way, guck mal, was ich gefunden habe.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber tatsächlich wird das im Ada Wong DLC in Separate Ways jetzt thematisiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Szene ist, da müsste ich nochmal gucken. Aber ich glaube, sie nimmt den Schlüssel von dem Boot und hört dann, dass jemand kommt und versteckt sich. Und dann sieht sie, dass es Leon ist und dann kommt sie wieder aus ihrem Versteck raus. Ich glaube, so begründen die das. Also relativ langweilig im Grunde. Ja. Aber ja, ist immerhin sinnvoll.
Nachvollziehbar, ja.
Genau. Ja, das ist das Ende von Salazar. Wie findest du die Neuinterpretation von Salazar? Weil das hat so ein bisschen eine Kontroverse ausgelöst. Einige finden sein neues Design sehr cool. Andere hätten sich gewünscht, dass es näher am Original ist. In welchem Lager bist du denn da?
Genau, ich mochte es im Original, weil er einfach ein bisschen kindlicher und ein bisschen diabolischer gewirkt hat. Im Prinzip sieht er jetzt gerade aus wie ein alter Mann, der halt einfach nicht besonders groß geworden ist. Was ich lustig gefunden hätte, wenn er den Dreispitz am Anfang noch ein bisschen angehabt hätte und dann aber irgendwann den verloren hätte oder sowas. Das fände endlich ein nettes Easter Egg oder wäre ein nettes Easter Egg gewesen, aber im Prinzip denke ich nicht mehr weiter drüber nach, muss ich sagen. Es gibt nicht so das Favorite, sondern es war beide fein.
Ich habe den Original Salazar jetzt nie wirklich in Frage gestellt. Der war halt einfach, wie er war und das hat schon gepasst. Aber ich finde schon das neue Design sehr cool. Ne? Das ist so, das wirkt halt wirklich wie so ein 18. Jahrhundert Adliger, so ein Renaissance-Adliger mit seiner gepuderten Perücke und so. Das hat schon was. Ich mag den Style irgendwie. Das ist unterstreicht, finde ich, den Charakter noch ein bisschen mehr als dieses Kindliche mit dem Dreispitzhut. Da war eher so ein bisschen so Napoleon und jetzt ist er wirklich eher so dieser verrückt gewordene, aus der Zeit gefallene Monarch. Das ist schon irgendwie lustig.
Stimmt, ja.
In seinem Bosskampf inszeniert er das Ganze ja auch wie so ein Theaterstück, wo wir jetzt beim letzten Akt angekommen sind und so weiter. Und dann spielt ja auch diese ganz dramatische Musik die ganze Zeit. Ist schon cool. Ich finde, Salazar haben sie schon cool auch ausgebaut und neu interpretiert. Ich mag den schon auch gerne im Remake.
Ich finde auch, ja. Also sie haben ja generell einen sehr, sehr guten Job gemacht mit dem ganzen Remake. Aber es passt zum neuen Teil.
Jo. Na, Schönchen, dann würde ich sagen, machen wir für heute auch schon Schluss. Das Schloss ist hiermit beendet, die zweite große Passage. Jetzt geht's dann auf der Insel weiter. Die Insel ist, glaube ich, verglichen mit den anderen Passagen relativ kurz, wenn ich mich nicht täusche. Wie viele Kapitel hat Resident Evil insgesamt? 15, 16, glaube ich, oder? Genau. Wir sind jetzt quasi schon, jetzt muss ich mal kurz beim Wir sind jetzt dann Kapitel 13, 14, 15, 16, genau, vier Kapitel machen quasi das Finale dann nochmal aus. Ja, genau, und dann ist es auch schon zu Ende. Schön, dass du dabei warst, Lauren, hat mich wieder sehr gefreut heute.
Vielen Dank für die Einladung mal wieder.
Hinter uns gebracht haben.
Genau,
fein. Sehr gerne. Und schön, dass ihr auch dabei wart da draußen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die Reihe und ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Bock, dass wir die Insel noch erkunden und das Spiel quasi zum großen Finale bringen. Es ist noch einiges Interessantes passiert bis dahin und es gibt noch einige sehr interessante und coole Passagen. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut.
Ich mich auch. Ciao.